zu viel. Der Mental Health Podcast. Powered by Valeara.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zu viel, der Mental Health Podcast. Mein Name ist Lars Tunz Feuerborn und mit mir sitzt heute hier Simone. Hallo Simone.
Hallo Lars.
Und wir haben heute Marc zu Gast. Hallo Marc.
Hallo.
Wir freuen uns, dass du da bist. Wir möchten heute mit dir über das Thema ADHS und Depression sprechen. Du bist Betroffener und vor allen Dingen, was das ADHS angeht, das ist bei dir schon relativ früh rausgefunden worden, in den 80er Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
Ja, das ist richtig. Also Mitte, Ende der 80er Jahren wurde dann festgestellt, dass ich ADHS habe, weil ich bin wirklich über Tisch und Bänke, wie meine Mutter sagte, und war überhaupt nicht irgendwie zu steuern so ein bisschen. Und meine Mutter ist dann mit mir tatsächlich von Arzt zu Arzt. Und ja, irgendwann war meine Mutter mit mir dann mal bei einem Arzt und der sagte, also wenn ein Kind ADHS hat, dann ihr's.
Mhm. Wie hast du das damals als Kind wahrgenommen, so in der Zeit?
Für mich war das, ja, ich habe schon gemerkt, ich bin anders als die anderen Kinder. Auch gerade so im Kindergarten war mir das schon bewusst, aber ansonsten war das halt erstmal so.
Wusstest du dann, als das Thema da war, wusstest du dann, was damit anzufangen im Sinne von, also hat man dir das dann auch besser erklärt oder war es dann einfach nur, ja, das Kind hat jetzt ADHS und fertig ist?
Nee, also es war tatsächlich einfach so, dass zu der Zeit ADHS halt eher das war, der kann nicht stillsitzen, der kann sich nicht konzentrieren und Punkt. Auf mehr hat man da so gar nicht so die Aufmerksamkeit gelegt tatsächlich. Mein Gefühl jetzt heute, wenn ich heute daran zurückdenke und auch meine Mutter, mein Vater, die haben immer gefragt, ja, was können wir denn machen? Und alle haben immer gesagt, ja, was sie da jetzt machen können, da können wir ihnen jetzt auch nicht helfen. Da müssen sie dann selber mal gucken.
Simone, was denkst du, welche Auswirkungen kann es haben, wenn Kinder früh das Gefühl bekommen, dass mit ihnen irgendwas nicht stimmt oder dass da irgendwas anders ist?
Also jetzt müsste jetzt dann gleich mal Marc sagen, ob das stimmt. Aber ganz pauschal auf diese Frage geantwortet, würde ich sagen, wenn Kinder sehr früh das Gefühl haben, mit ihnen ist was anders oder sie sind nicht richtig, bleibt dieses Gefühl per se erstmal ein Leben lang und man ist immer bemüht, die Dinge richtig zu machen, obwohl man gar nicht weiß, wie sie denn eigentlich richtig sind. Also das heißt, dahinter steckt ganz häufig dann, glaube ich, ein großer Leistungsdruck, weil sich der oder die Betroffene immer Mühe gibt, die Dinge richtig zu machen. So eine unsichtbare Agenda, irgendwas ist richtig, vielleicht treffe ich's.
War das so bei dir?
Ja, das passt schon. Also das ist auch tatsächlich heute noch so. Ich habe immer wieder das Gefühl, irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich bin nicht richtig so, wie ich bin. Ich bin das Problem. Ich muss mich anpassen. Und ja, das ist mitunter sehr, sehr schwierig. Auch für den Kopf.
Ja, das glaube ich total.
Für den Rest des Körpers auch.
Ja, ja, tatsächlich auch, ja.
Das beeinflusst ja letztendlich auch das Selbstwertgefühl im vollen Umfang. Und das hat sich ja dann wahrscheinlich bei dir auch bis ins Erwachsenenalter dann hingezogen, oder?
Welches Selbstwertgefühl?
Ja.
Kenne ich nicht, habe ich nicht. Also auch wenn mir zum Beispiel meine Therapeuten sagen, boah, das war aber gut, dass sie das geschafft haben, empfinde ich nicht so, weil ich ja immer gelernt habe, das ist das Normale und das muss jeder können. Und deswegen ist das für mich überhaupt nicht irgendwie dann was Besonderes, wenn ich dann mal was geschafft habe, weil ja, können andere ja auch, also muss ich das ja auch können. Andere loben sich dafür auch nicht, also darf ich das dann auch nicht.
Ja, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, dass natürlich bei dir dann, als du, glaube ich, dann im jugendlichen Alter warst, kam dann auf, dass durch dieses ADHS deinen Eltern sozusagen unterstellt wurde, dass sie irgendwas falsch machen in der Erziehung und da wurdest du von zu Hause rausgenommen, ne?
Ja, also das Jugendamt hat meinen Eltern tatsächlich mit Sorgerechtsentzug gedroht, wenn sie mich nicht in eine Einrichtung geben, weil ich bin ja so missraten und das sind ja alles Erziehungsfehler. Das hat sich auch da tatsächlich dann in der Einrichtung so ein bisschen durchgezogen, weil die Betreuer meinten, ja, der kann lesen, der kann sich auf Gameboy-Spielen konzentrieren, der kann kein ADHS haben.
Mhm. Das was wurde dann völliger abgesprochen. Quatsch ist. Da haben wir du sagtest dann, ab einem gewissen Punkt hieß es ja, jetzt hast du kein ADHS mehr, ne? Das gab's ja dann, das kam ja dann auch später noch hinzu. Wie war das?
Ja, mit 18, ne? Weil das war ja, ist ja eine reine Kindererkrankung und ja, deswegen mit 18 ist dann ADHS vorbei und dann existiert das auch.
Kennst du sowas noch, Simone?
Ich weiß nur, ich habe kürzlich ein Buch gelesen, Die Botanik des Wahnsinns. Titel, Autor weiß ich gerade leider nicht. Und da beschreibt der Autor, der hat selber eine Geschichte, also eine familiäre Geschichte mit Psychiatrie, also Psychiatrieerfahrung und versucht in der Retrospektive herauszufinden, was war mit meiner Familie, aber versucht auch gesellschaftlich zu schauen, wie war denn das, also ab wann haben wir eigentlich begonnen, Menschen sozusagen zu klassifizieren als ganz früher halt ist ein Verrückter oder so. Und diese Geschichte beschreibt er sehr schön, also es ist ein durchaus lesenswertes Buch, finde ich. Und dann kommt er an die Stelle, wo er sagt, naja, und dann gab es in den, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube 80er Jahren, waren in Deutschland über Nacht Millionen Menschen geheilt, weil plötzlich in dem Katalog, wo Krankheiten definiert werden, die man dann braucht für Diagnosen, Krankenkassen und so weiter, die Diagnose Homosexualität rausgenommen wurde. Also waren über Nacht, so beschreibt er das, Millionen Menschen plötzlich gesund.
Ja.
So, und so kommt mir das jetzt eben auch vor. Du bist 18.
Und mit 18 hast du einfach diese Probleme nicht mehr. Wie hast denn du das dann weiter wahrgenommen? Weil es wurde dir zwar abgesprochen, aber dir war ja klar, das ist ja jetzt nicht weg.
Ja, also wie gesagt, ich habe ja immer nur gewusst, was genau ADHS ist, habe ich ja nie wirklich gewusst. Das weiß ich ja jetzt erst seit kurzem wirklich. Mhm. Für mich war ADHS immer eher so, ja, ich kann mich halt schlecht konzentrieren und so stillsitzen über längeren Zeitraum ist manchmal auch recht schwierig, aber was da eigentlich so alles hintersteckt bei ADHS, das habe ich ja nie wirklich gewusst. Ich habe ja auch nie wirklich so dahingehend Therapie bekommen, wie ich sie jetzt heute habe, wie ich sie aber eigentlich als Kind schon gebraucht hätte, um das besser zu verstehen, um damit besser leben zu können, um damit besser umgehen zu können. Und ja, vielleicht nicht diese Problematik zu haben, die ich jetzt heute habe.
Neben ADHS spielt in deinem Leben die Depression eine Rolle. Wie lange würdest du sagen, spielt sie schon eine Rolle in deinem Leben?
Also ja, zurückblickend eigentlich so seit gut 20 Jahren. Ist so mehr oder weniger seitdem mir gesagt wurde, ja, ADHS haben sie jetzt nicht mehr. Das ist kein ADHS. Mir wurde dann auch mal gesagt, ich hätte Borderline, wo aber heute wirklich mir Therapeuten auch in der Klinik gesagt haben, nee, das ist völliger Quatsch, das ist komplett ADHS, das hat nichts mit Borderline zu tun.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass Depression, also das ADHS für sich genommen nicht zu einer Depression führt, aber die Tatsache, dass man mit ADHS dass mit ADHS so umgegangen wird. Übrigens, Christian würde an der Stelle sagen, ADHS ist kein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, sondern der würde sagen, es ist ein Aufmerksamkeitskanalisierungsproblem. Also es gibt viel zu viele Eindrücke.
Ja, da stimme ich total zu, da stimme ich sowas von zu.
Es geht ja nicht um Defizit, sondern eher im Gegenteil, du nimmst halt zu viel wahr. Ja.
Weil und das sind diese 20.000 Tabs, die man im Kopf offen hat und irgendwo spielt die Musik von Tetris und man weiß nicht wo.
Genau. Das finde ich als eine sehr schöne, Umschreibung. Es ist wirklich
irgendwo
hübsch.
Spielt die Musik von Tetris, aber es trifft es so gut. Ich bin froh, das habe ich auch schon mal im Podcast zu dem Thema erzählt, ich bin froh, wenn ich mein Frühstück einfach flüssig schaffe in der Küche, ohne dass ich noch 50 weitere Aufgaben nebenher schaffe.
Ja.
Dann weiß ich einfach, okay, das war ein guter Start schon mal.
Ja, genau. Und das führt zur Depression, dass du nicht weißt, wo kommt die Musik von Tetris her, beziehungsweise du vielleicht eine Tetris-Musik hörst, andere, die aber vielleicht nicht hören. Also du ständig das Gefühl hast, irgendwas mit mir stimmt nicht. Die Welt da draußen funktioniert, aber also nicht, ich glaube nicht ADHS, also das müsstest du jetzt besser sagen. Ich glaube nicht ADHS als solches führt zu einer Depression, sondern wie wir die ausagieren können oder eben nicht ausagieren und dass wir da häufig in einem Gap sind zu unserer Außenwelt.
Also ich glaube, dass also direkt das ADHS hat wird keine Auswirkung auf die Depression gehabt haben, das glaube ich auch. Ich gehe eher davon aus, dass die Depression dadurch entstanden ist, weil mir ja von Anfang an gesagt worden ist, ich bin nicht richtig, ich bin falsch.
Genau.
Und dadurch, dass ich dann halt sehr schnell auch gelernt habe, mich selber abzuwerten, mich selber in diese Abwertungsspirale zu bringen, ich glaube, das ist eher der Grund für die Depression, weil auch das tue ich heute noch, dass ich mich selber abwerte häufig, weil ich zum Beispiel halt, wie gesagt, ich bezahle eine Rechnung und meine Therapeutin sagt, super, haben sie geschafft. Und in meinem Kopf ist aber, ja, aber das machen 90 Millionen andere Menschen auch, Rechnungen bezahlen. Und die werden dafür nicht gelobt. Und das ist nicht richtig, sich dafür zu loben, weil das ist normal, das ist selbstverständlich. Und dann kommt mein Kopf, der dann sagt, ja, du bist einfach nur zu dumm dafür. Du kannst das einfach nicht, du bist einfach zu dämlich. Du bist inkompetent, du kannst das alles nicht und ich glaube, das ist eher der Hintergrund.
Das ist der lange Weg, wo du auch dann noch vorstehst, zu sagen, du musst erstmal diese kleinen Erfolge zu schätzen wissen, dann auch diesen Selbstwert zu finden mit der Zeit. Aber das ist ein langer Weg und der darf auch, also da darf man sich auch nicht unter Druck setzen, das bringt ja am Ende auch nichts.
Das glaube ich auch, aber es ist halt
Für dich fühlt es sich gerade so an, es wird eh nicht passieren. Also das, ja. das ist der Punkt, das ist ein Fakt. Wie hat sich denn so die Depression in den 20 Jahren, weil wir müssen dazu sagen, so wirklich einen Namen hat das Kind noch gar nicht so lange jetzt in deinem Leben, ne? Also das ist ja eher, dass das lange so im Dunkeln tappte, was bei dir los ist. Wir kommen jetzt gleich drauf zu sprechen, wie das alles diagnostiziert wurde. Aber wie hat sich das im Leben so angefühlt mit der eigentlich nicht diagnostizierten Depression?
Also, dass da irgendwie Depressionen sind, das war mir eigentlich schon irgendwo klar. Wie gesagt, damals wurde mir dann erstmal angedichtet, ich hätte Borderline. Also eine Borderline-Störung. Damit wurde das dann erst erklärt und irgendwann sagte dann jemand so, nee, sie haben da schon auch Depressionen und da sollten wir vielleicht auch mal medikamentös gegenwirken.
Wann war das?
Das war Anfang, Mitte der 2000er, während meiner ersten Ausbildung.
Ja.
Und da hatte ich dann eine sehr gute Neurologin, die dann tatsächlich da mal ein bisschen anders geschaltet hat und gesagt hat, halt, stopp, Moment. Nee, Borderline ist das nicht. Da ist irgendwas anderes. Die hat auch häufig und lange Gespräche, Telefonate mit meiner Mutter geführt. Und meine Mutter ihr dann so ein bisschen halt auch aus meiner Kindheit erzählt. Und da war für sie dann definitiv klar, nee, also Borderline ist das definitiv nicht. Das ist was anderes. So, ADHS war ja da zu der Zeit immer noch so, nee, das kann es ja eigentlich nicht sein. Also nennen wir das Ganze jetzt Depression.
Kommen wir aber mal zu dem Punkt, wo bei dir sich letztendlich dann im Leben was verändert hat. Und das war ja jetzt eigentlich letztendlich, also du warst im Job, ganz normal in der Arbeit, warst im Pflegeberuf.
Ja, also theoretisch bin ich noch im Pflegeberuf. Ich bin von der Ausbildung her Altenpfleger und arbeite in der Pneumologie im Krankenhaus mit beatmeten Menschen.
Und da ist dann jemand auf dich zugekommen?
Genau, das war vor 2,5 Jahren. Ich habe zu der Zeit auf der Intensivstation gearbeitet bei uns im Haus. Und dann sagte meine Stationsleitung, du pass auf, Chefin kommt gleich vorbei, wir müssen uns mal unterhalten. Für mich war dann sofort klar, alles klar, ich kriege die Kündigung, weil meine Launen sind ja wieder so miserabel.
Also kanntest du das schon? Also hattest du schon Vorerfahrungen in die Richtung, dass du
so? Ja. Also ich habe eine Zeit lang im außerklinischen Intensivbereich auch gearbeitet, das heißt bei den Patienten zu Hause. Ja, jedes Mal, wenn halt meine Depression zu stark wurde und meine Launen dann unerträglich waren, habe ich die Kündigung gekriegt, bin ich rausgeflogen. Also war für mich in dem Moment dann auch klar, ja, alles klar, ich kriege die Kündigung. Und
das ist natürlich auch super traurig, da will ich einmal kurz rein, wie man arbeitet im Pflegeberuf, wo natürlich auch viel mehr Verständnis sein sollte. Jetzt klar, da muss man jetzt mal, ohne jetzt hier die Werbetrommel zu rühren, aber bei Valeara, ihr achtet ja auch sehr auf eure Mitarbeiter. Aber es ist schon auch ein Phänomen, oder? Also wie schnell dann Leute da auch fallen gelassen werden und wie schnell sowas dann abgestempelt wird, Simone, oder?
Ich kann die Erfahrung so tatsächlich nicht teilen, auch mit meinen vorherigen Arbeitsstationen. Mhm. Ich persönlich, aber immer wieder, ich höre natürlich auch immer wieder solche Geschichten. Und als diejenige, die auch an der Spitze in einem Unternehmen ganz oben steht, muss ich natürlich auch immer wieder den Spagat schaffen zwischen, ich muss dafür sorgen, dass unsere Mitarbeiter in ihrer Balance sind. Dann muss ich als Arbeitgeber auch aushalten, dass das vielleicht nicht immer auf High Performance geht. Mhm. Und auf der anderen Seite muss ein Arbeitgeber ja aber auch sagen, okay, wir können jetzt hier nicht alle nur in die Entspannung gehen.
Nee, du musst halt auch, du hast halt gleichzeitig die wirtschaftliche Brille auch auf.
Also das braucht es. Und in bestimmten Situationen, also das Pendel darf nie lange nur in die eine Richtung kippen. Ich glaube, das ist für niemanden gut, weder für den Mitarbeiter noch für die Kollegen noch für den Arbeitgeber.
Da stimme ich dir total zu. Also ohne Frage, ich kann auch die Pflegedienste, bei denen ich da war, total nachvollziehen und total verstehen. Ich war einfach tatsächlich auch mit meiner Depression und meinen Launen tatsächlich untragbar. Also das kann ich schon auch nachvollziehen. Ohne Frage. Umso mehr freut es mich natürlich, dass meine jetzige Pflegedirektorin dann vor 2,5 Jahren zu mir kam und sagte, für mich war klar, sie bringt mir die Kündigung. Und dann war ihre Aussage so, nein, ich will nicht kündigen. Ich will wissen, was los ist. Ich will wissen, wo das Problem ist. Und dann habe ich gesagt, ja, meine Launen sind das Problem. Und dann fragte sie mich nur, und jeder sagt, das müssen Sie abstellen. Ich sage, ja. Und wer hat Ihnen gezeigt und erklärt, wie das funktioniert? Ich sage, keiner. Und wie wollen Sie das dann können? Sowas muss man lernen. Und das dauert, bis man sowas lernt. Ich finde super, dass Sie offen mit Ihrer Depression umgehen. Also ich bin in der Klinik ganz offen mit meiner Depression umgegangen. Meine Kollegen auf Station wussten alle Bescheid. Ich war eine Zeit lang bei mir an der Klinik. Wir sind auch ein psychiatrisches Krankenhaus und wir haben auch eine eigene PIA. Und da hatte ich mir dann mal einen Termin geholt und ich konnte meine Termine tatsächlich dann in der PIA auch während der Arbeitszeit wahrnehmen. Also da habe ich totale Unterstützung wirklich bekommen. Und an dem Tag sagte halt meine Pflegedirektorin dann, ich versetze sie jetzt erstmal von der Intensivstation wieder auf die periphere Station und wir nehmen erstmal ein bisschen Druck raus, weil ich war ja nicht nur Pflegekraft, ich war ja dann auch noch Gerätebeauftragter und Praxisanleiter. Warum auch nur mit einem zufrieden geben, ist ja genug Energie eigentlich da, dachte ich. Ja, und dann auf der Peripherstation wurde es aber tatsächlich nicht besser, es wurde eher schlimmer tatsächlich und dann hat sie dann vor 2 Jahren zu mir gesagt, so, es tut mir leid, aber Sie gehen jetzt bitte rüber, lassen sich krank schreiben, weil wenn ich Sie so weiterarbeiten lasse, verletze ich meine Fürsorgepflicht als Arbeitgeber. Und so hart sich das jetzt anhört, ich weiß, das ist ein völliger Schlag ins Gesicht, aber Sie sind jetzt erstmal kaputt.
Wie ist es bei dir angekommen und vor allen Dingen, wie schwer war es dann, den Schritt zu gehen, sich dann Hilfe nochmal auch anzunehmen?
Also im ersten Moment, so die ersten 1,5 Wochen war natürlich mein innerer Kritiker total glücklich, weil der hat gefeuert bis zum geht nicht mehr, indem er mir die ganze Zeit vorgehalten hat, du bist zu dumm, du kannst nicht als Pflegekraft arbeiten, du kannst das alles gar nicht, du hast das ja sowieso immer nur vorgespielt, irgendwann kriegt das auch einer raus, dass du das auch überhaupt nicht kannst, also dieses Hochstapler-Syndrom. Und irgendwann habe ich dann aber nochmal mit meinem Pflegedienstleiter auch gesprochen und der sagte dann, wenn du Hilfe brauchst beim Hilfe suchen, sag mir Bescheid. Und dann habe ich ihm dann tatsächlich gesagt, ich schaffe das nicht. Ich merke, ich brauche Hilfe, aber ich weiß nicht wo, ich weiß nicht wohin, weil das Thema stationäre Klinik war für mich sofort ging da bei mir die Panik hoch, weil als ich damals Anfang der 2000er in der Klinik war, hieß es ja immer, ja, der muss ruhiger werden. Und dann wurde ich ruhig gestellt mit Medikamenten immer, zwischendurch auch oder auch während des Zeitraums. Und das war absolut grauenhaft für mich und das wollte ich auf gar keinen Fall. Und dann hat er dann gesagt, ja, wie wär's denn mit einer Tagesklinik? Ich sag, weiß ich nicht. Sagt er, versuch es. Ich telefoniere mal rum. Und dann hat er halt bei Valeara angerufen in Essen und die haben dann sofort gesagt, ja, alles klar, nächste Woche kann er zum Aufnahmegespräch kommen und in 4 Wochen haben wir einen Platz für ihn. Und ja.
Und wie schwer war der Schritt, dieser Anruf, ich brauche Hilfe beim Hilfesuchen?
Das war verdammt schwierig. Mir das einzugestehen, ich komme damit alleine nicht zurecht und vielleicht haben ja doch so ein paar Leute recht, dass ich Hilfe brauche dabei, so Hilfe zur Selbsthilfe, nennt man das ja im Medizinischen. Ja, das war schon sehr, sehr schwierig, mir das selber auch einzugestehen. Okay, ich bin so krank, dass ich meinen Job nicht mehr machen kann. Ich muss jetzt wirklich mal mich auf mich konzentrieren und das war schon nicht einfach. Vor allem die Zeit auch in der Klinik war komisch, weil ich war ja dann auf einmal auf der anderen Seite.
Ja, das glaube ich.
Das denke ich mir nämlich auch wieder. Und es ist ja auch wieder spannend, obwohl man aus dem Job kommt und auch Menschen erlebt, dass man selber sich dann gerne wieder mal nach hinten stellt, oder? Warum ist das so?
Ja, entweder sich gerne nach hinten stellt, respektive, oder Scham hat, auf die andere Seite zu gehen, wo man die ganze Zeit ja sehr selbstverständlich mit den Menschen zu tun hat und niemals sagen würde, ja, du musst dich jetzt aber schämen, dass du auf der anderen Seite bist.
Ja. Scham war mit Sicherheit auch ein Thema, oder?
Ist es immer noch. Also auch heute kommt das noch teilweise hoch, dass ich mich schäme dafür, dass ich so krank bin, dass ich meinen Beruf nicht mehr machen kann.
Wie erlebst du denn jetzt, also du hast dich für die Tagesklinik entschieden, wie erlebst du den Alltag mit der Tagesklinik?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Zeit in der Tagesklinik, das ist jetzt auch schon 2 Jahre her, dass ich in der Tagesklinik war, das war schon genauso anstrengend auch, als wenn ich 8 Stunden selber auf Station gearbeitet hätte. Das war verdammt anstrengend, nicht nur für den Kopf, auch beziehungsweise vorrangig natürlich im Kopf anstrengend, aber diese Anstrengung im Kopf, die hat sich auch sehr, sehr schnell und sehr, sehr stark auf den Körper gespiegelt, sodass ich dann wirklich, wenn ich nachmittags nach der Tagesklinik nach Hause gegangen bin, ich war fix und alle, ich war richtig platt dann danach.
Du hast mir dann erzählt, war das während der Tagesklinik oder danach, es gab diesen Moment, wo nochmal so ein Koppelpunkt mit ADHS und Depression aufkam, wo?
Nee, das war letztes Jahr während der Reha-Klinik.
Ah, genau. Du bist, also nur um das mal einmal noch chronologisch zu halten, du bist in der Tagesklinik gewesen. Wie lange warst du in der Tagesklinik?
8 Wochen.
8 Wochen. Danach warst du erstmal wieder zu Hause?
Ja.
Und bist dann auf Reha gegangen?
Genau. Ich musste ja erst den Antrag stellen, bis das dann bearbeitet war und die Wartezeit. Hat sich das dann alles leider etwas hingezogen. Halt nicht genug Plätze.
Ja.
Oder zu viele kranke Menschen für so wenig Plätze, leider.
Ja, Wartezeiten haben wir einfach allgemein viel zu viel in diesem Land gerade.
Vor allen Dingen gerade im psychiatrischen, psychologischen Bereich haben wir viel zu lange Wartezeiten, weil jetzt mal eben kurz außerhalb meines Themas, aber wie viele mit schwerer Depression gehen wirklich den letzten Schritt, weil sie die Wartezeit nicht mehr aushalten können und wirklich dann diesen finalen Schritt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt hier so sagen darf.
Also da wissen alle, worum es geht.
Ich denke auch.
Natürlich ist das ein Hauptthema und das thematisiere ich ja auch immer sehr viel in der Öffentlichkeit, woran wir einfach dann arbeiten müssen. Was für eine Reha war das dann, in die du gegangen bist?
Ich war in Bad Fredeburg. In der Fachklinik Hochsauerland. Das war wirklich sehr, sehr schön da. Wirklich gut für die Depressionen tatsächlich. Aber ich war halt erst in einer ganz falschen Gruppe. Ich bin dann nachher noch nach den ersten paar Tagen wurde ich dann in eine andere Gruppe versetzt, wo es dann um Depressionen und Emotionsvermeidung auch ging. Weil ich halt sehr gut gelernt habe, meine kompletten Emotionen komplett zu verdrängen und gar nicht so wirklich zuzulassen. So eher so dieses Maskäre-Verhalten. Dann. Und die hatten dann eine Gruppe für ADHS auch. Und ich hatte da auch gefragt, ob man vielleicht nochmal eine ADHS-Diagnostik machen könnte. Und die wurde dann auch gemacht. Das wurde dann da auch nochmal bestätigt. Und in dieser ADHS-Gruppe in der Klinik kam dann so die Erkenntnis so, weil ich habe da gesessen und habe so gedacht, so Moment, kenne ich. Und dann habe ich die Therapeutin da gefragt, könnte das eventuell sein, dass das Ganze hier damit zu tun hat, dass mein ADHS nicht vernünftig behandelt wird? Und dann war von ihr nur die Aussage, das ist sehr wahrscheinlich. Und dann habe ich mir gedacht, so toll. Ich dachte, ich habe kein ADHS mehr, außer vielleicht, dass ich mich nicht so gut konzentrieren kann. Und ja, und dann habe ich mich aber auch auf die Suche tatsächlich gemacht und habe dann die Fachklinik gefunden, in der ich dann jetzt zuletzt war, bis Mitte Mai. Mhm. Und da muss ich wirklich sagen, da habe ich so viele Erkenntnisse gewonnen und so viel auch gelernt, tatsächlich, und bin jetzt definitiv sicher, dass, entschuldige jetzt die vulgäre Aussprache, aber dass die ganze Scheiße, die die letzten 20, 25 Jahre in meinem Leben passiert ist, dass das alles damit zu tun hat, weil mein ADHS nicht vernünftig behandelt worden ist oder weil es keiner behandeln wollte, konnte, weiß ich jetzt nicht.
Du hast einfach jetzt, eine Erkenntnis erlebt letztendlich, die ja schon sehr lebensverändernd auch dann ist in dem Punkt, oder?
Lebensverändert, da arbeite ich noch drauf hin. Im
genau,
Moment,
aber im Sinne von, du hast einen Moment gehabt, wo du sagst, ah, jetzt ja. Macht Sinn.
Ja, auf jeden Fall. Das habe ich tatsächlich da in der Klinik gemerkt. Okay, das war wirklich krass im ersten Moment. Und aber auch dann so die anderen Mitpatienten dann auf meiner Station dann da wirklich zu erleben, die ähnliche Problematiken hatten, ähnliche Erfahrungen gemacht haben und dann da tatsächlich verstehen, was in meinem Kopf los ist. Und dann natürlich auch die Ärzte und Therapeuten, die sich in dem Thema sehr, sehr gut auskennen, teilweise, weil sie sogar selber Betroffene sind von ADHS. Das hat echt ungemein geholfen, wirklich. Da.
Aber auch umso schöner, dass, also es hat viel zu lange gedauert, definitiv, ja. Aber umso schöner, dass ist in diesem Prozess kommt dann einfach auch, ne?
Ja, ich meine, der Prozess fängt ja jetzt erst richtig genau. An, weil in der Klinik habe ich jetzt sozusagen das Handwerkszeug bekommen und jetzt muss ich halt lernen, das in mein Leben zu integrieren und umzusetzen und gerade auch so, was so die Abwertung und das angeht, da nicht immer auf die falschen Grundannahmen zu schauen, die mir mein ganzes Leben lang eingetrichtert worden sind, sondern da wirklich mal zu gucken, so stimmt das denn überhaupt? Und was spricht denn so dagegen, dass das wirklich, dass ich zu viel bin? So, was spricht dagegen?
Ja.
So, und bestes Beispiel ist eigentlich, das meinte zumindest meine Therapeutin in der Klinik, der Sohn von meiner besten Freundin ist Autist. Der kommt zu mir, nimmt meine Hände aus dem Schoß raus, krabbelt auf meinen Schoß, rollt sich da ein und fängt dann da an drin zu schlafen oder zu kuscheln. Und wo mir meine Therapeutin in der Klinik dann sagte, das macht kein Autist, wenn sie zu viel sind. Das passt überhaupt nicht dazu.
Ja, umso schöner dann einfach auch, dass du jetzt solche Erfahrungen dann einfach auch machen kannst. Und das ja. Führt auch dazu, dass natürlich der Selbstwert dadurch auch wieder steigen kann, ne?
Ich hoffe es. Ich hoffe es sehr, dass der Selbstwert steigt. Weil er ist lange genug kaputt gemacht worden von außen. Und ich will das jetzt auch nicht mehr, dieses Abwerten. Aber der Kritiker ist leider immer noch zu.
Da wäre ich nämlich jetzt auch. Welche Hoffnung, weil, also du hast gesagt, ne, was in den letzten 2 Jahren sich verändert hat, darüber haben wir gesprochen. Du hast jetzt auch gesagt, was du so aus deiner Zeit aus der ADHS-Fachklinik mit rausnimmst. Welche Hoffnungen sind für die Zukunft jetzt letztendlich so da?
Also ich ich bin ja seit letztem Jahr ausgesteuert und habe jetzt mit dem Arbeitsamt telefoniert und gesprochen, dass ich gerne eine Umschulung machen möchte zum Pflegeberater. Da wurde mir auch gesagt, das können Sie gerne machen. weil auch der medizinische Dienst vom Arbeitsamt gesagt hat, ja, arbeitsfähig, ja, aber nicht mehr in der Pflege am Bett. Was für mich aber auch in der Fachklinik tatsächlich sich schon rauskristallisiert hat, dass so die direkte Arbeit am Pflegebett nicht mehr so das Richtige ist. Und mit dem Pflegeberater bin ich halt trotzdem noch in dem Metier drin, aber hab's etwas entspannter hoffentlich, weil der Stress und der Druck nicht mehr so da ist. Und ich hoffe einfach jetzt erstmal, dass das gut läuft und gut funktioniert. Und wie mir ein toller Mitpatient in der Fachklinik gesagt hat, Baby Steps. Ein Schritt nach dem anderen.
Oder Baby Steps, das haben wir jetzt, glaube ich, über viele Folgen auch gelernt, dass Baby Steps einfach super, super wichtig sind. Simone, was können Menschen tun, wenn sie das Gefühl haben, über Jahre irgendwie auch sich verloren zu haben, überhaupt irgendwie den Weg verloren zu haben? Weil ich finde, dass du hattest lange Jahre nicht das Bewusstsein, was ist es jetzt oder wo muss ich hin?
Also natürlich ist das eine, sich selbst kennenzulernen in Gesprächstherapien und so, das ist ja, glaube ich, auch völlig klar. Und man merkt ja auch an deinem Vokabular, dass du sehr therapieerfahren bist und da auch sehr viele Mechanismen kognitiv absolut verstanden hast. Aber das eine ist ja, es zu verstehen, und das andere ist ja, es im wahrsten Sinne des Wortes zu verkörpern. Also mein Rat
an… Das ist verdammt schwierig. Genau. Also das zu verstehen ist das kleinere Problem. Aber das in die Umsetzung dafür zu kommen, das ist sehr, sehr schwer.
Und ich glaube, für die Umsetzung, also dann, ich verändere ab sofort mein Verhalten, braucht es, glaube ich, ein Nervensystem, das das mitmacht. Also ein Nervensystem, das diese schöne Regulation zwischen Anspannung und Entspannung wieder versteht, das nicht ständig in so einem Alarmmodus ist von wegen, ich bin falsch, ich muss mich schämen, so. Dafür braucht es häufig ein Gegenüber. Dafür braucht es das Gegenüber, das dir signalisiert, in meinem Raum bist du sicher. Hier kann dann dein Nervensystem runterfahren. Ich finde das Bild von dem Jungen, von dem autistischen Jungen, der in deinem Schoß liegt, sehr berührend, weil ich mir vorstelle, dass das auch dein Nervensystem total beruhigt hat in dem Moment.
Auf
es wird
jeden
nämlich
Fall.
Nicht nur seins gewesen sein. Und ich glaube, solche Momente bewusst zu kreieren, führt dazu, dass du immer öfter das Gefühl erlebst, ich bin richtig, weil das Nervensystem runterfahren kann. Mit anderen Worten, also kurze Antwort, um solche Erfahrungen zu verkörpern, umzusetzen, um solche Erfahrungen, die wir kognitiv machen, umzusetzen, braucht es erst die Verkörperung. Es braucht erst den Körper, der auch versteht, ach so, es läuft jetzt anders. Ich bin nicht mehr im Stressmodus. Das ist Körpertherapie, das ist natürlich klar, bin ich jetzt wieder beim Atem, aber das ist alles etwas, was es braucht, damit das gesamte System, und das System besteht eben aus mehr als nur in Anführungsstrichen den Kopf, auch aus mehr als nur der Seele, das ganze System muss verstanden haben, Gefahr ist vorbei.
Absolut. Definitiv.
Und das und deswegen, also kurze Antwort, ich hätte jetzt auch sagen können, kurze Antwort, was braucht es, hätte ich sagen können, Körpertherapie zum Beispiel. Aber das wäre dann jetzt vielleicht ein bisschen zu verkürzt gewesen, aber ich glaube, das sind Dinge, die wirklich helfen. Und da gibt es ja ganz, ganz, ganz viele. Da gibt es Ergotherapie, da gibt es Gestalttherapie, da gibt es Kraniosakraltherapie, Osteopathie, alles Mögliche, wo Körpertherapeuten eben quasi Seelentherapie ausschließlich über den Körper machen. Und das ist eine sehr, sehr, sehr entspannende, heilsame Erfahrung.
Davon habe ich noch nie was gehört, aber das hört sich sehr gut an. Vielleicht hast du da gleich mal noch ein paar mehr Tipps für mich.
Kann ich dir sehr gerne sagen.
Und damit sind wir schon am Ende der Folge. Was möchtest du Leuten da draußen nochmal so aus deiner Erfahrung heraus mitgeben? Gibt es noch irgendwie einen Satz, eine Botschaft?
Ja, auf jeden Fall. Gebt euch Zeit. Das dauert, das braucht Zeit, aber das ist auch in Ordnung, dass es diese Zeit braucht, weil das hat sich über Jahre, hat sich das aufgebaut in euch oder in einem, und das kann nicht innerhalb von 6 Monaten dann wieder weg sein. Das funktioniert nicht. Gebt euch die Zeit, wirklich versuchen, Baby-Steps zu machen. Funktioniert bei mir auch noch nicht so immer. Aber auch das ist in Ordnung, weil es kann nicht sofort alles funktionieren. Das dauert einfach, bis man das vernünftig umsetzen kann oder bis auch das Verständnis dafür da ist, wie ich es umsetze. Da habe ich jetzt auch noch so meine Probleme mit. Ich bin jetzt seit knapp 4 Wochen aus der Klinik zurück und ich habe zu Hause noch die Hilfe für ambulant betreutes Wohnen, was dabei echt gut helfen kann. Ab nächste Woche habe ich wieder APP, das ist ambulant psychiatrischer Pflegedienst, der da auch unterstützend wirken kann. Sucht euch Hilfe, nehmt die Hilfe an, ihr habt ein Recht darauf. Ihr müsst es nicht alleine hinkriegen. Das und alleine hinkriegen funktioniert sowieso nicht. Dann geht es nur sehr weiter in die Abwertung und in die Abwärtsspirale. Und wir ADHSler, sage ich jetzt mal, oder generell Menschen mit psychischen Erkrankungen, wir brauchen einfach Unterstützung dabei, um aus dieser Abwärtsspirale eine Aufwärtsspirale machen zu können.
Das sind schöne letzte Worte. Ich fasse nur noch mal zusammen. ADHS endet nicht mit der Kindheit, das ist uns allen bewusst. Depressionen sind natürlich auch mal die Folge jahrelanger Überforderung. Hilfe anzunehmen kann der Beginn eines neuen Verständnisses für sich selbst sein. Und es ist nie zu spät, die eigene Geschichte neu zu betrachten. Und manchmal verändert nicht eine neue Diagnose das Leben, sondern die Erkenntnis, dass man sich selbst endlich besser verstehen kann. Und damit vielen Dank, dass du zu Gast warst, Marc.
Danke euch.
Und danke für deine Geschichte. Und danke, Simone. Schön, dass du dabei warst.
Danke euch beiden.
Bis zum nächsten Mal. Anlaufstellen und Hilfsangebote rund um das Thema seelische Gesundheit findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da oder drückt die Abo-Glocke, dann verpasst ihr keine Folge mehr.
Zu viel, der Mental Health Podcast, wurde dir präsentiert von Valeara. Hosted by Lars Tins Feuerborn, Simone Hoffmann und Dr. Christian Utler. Produktion Lars Tins Feuerborn.